Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dr. Jekyll und Mrs. Hyde. Mein Name ist Lucy.
Mein Name ist Annika.
Und wir machen hier diesen Podcast über psychische Störungsbilder. Regulär behandeln wir eigentlich in jeder Folge ein Störungsbild. Die letzten beiden Folgen waren aber Sonderfolgen und diese Folge wird auch eine Sonderfolge sein. Das machen wir, weil wir wollen keine richtige Sommerpause machen, wollen aber auch ein bisschen mehr Zeit haben für uns, Annika für ihr Studium, da sie da sehr eingespannt ist und ich aktuell von der Arbeit her sehr eingespannt war. Ich habe jetzt Urlaub.
Ich auch.
Und ja, diese Folge wird nochmal eine Sonderfolge werden. Das wird einfach hier unser Best-of werden. Ja, also vielleicht nochmal vorab. Wir sind beides examinierte Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, haben unsere Ausbildung in der Psychiatrie gemacht. Annika ist aktuell in ihrem Masterstudium für Psychologie. Ich arbeite Vollzeit auf einer Station für suchterkrankte Menschen. Und ja, wir wollen jetzt halt in dieser Folge unsere schönsten und schlimmsten Geschichten aus der Psychiatrie erzählen, die wir selber erlebt haben in unseren Ausbildungsjahren und in unseren Berufsjahren.
Genau. Und ja, wir dachten uns, alle guten Dinge sind drei, deswegen noch eine Sonderfolge. Und ja, dann sind wir einfach mal gespannt, was jetzt passiert.
Ja. Wir reden gleich einfach zuhören.
Ja.
Ja, ich habe mir halt so ein paar Gedanken zu dieser Folge gemacht, so was ich erzählen könnte. Und mir sind leider Gottes nur schlimme Geschichten eingefallen. Die will ich natürlich jetzt aber nicht hier alle vortragen. Und wir haben natürlich auch ein paar lustige, ein paar schöne Geschichten haben wir auch mitgebracht. Ja. Ist nicht nur komplett negativ behaftet. Soll ja auch keiner ein schlimmes Bild von der Psychiatrie bekommen.
Ja.
Würde ja, die ganze Stigmatisierung würde ja, ja, das wäre doof.
Ja.
Aber habe ich dir mal erzählt, so von dem ersten Mal, wo ich noch im FSJ war, so praktisch so die erste Begegnung mit einer Art, in Anführungsstrichen, Übergriff oder wie ein Patient zu nahe gekommen ist. Habe ich dir das mal erzählt?
Ich bin mir nicht mehr sicher.
Ja. Also ich habe, bevor ich die Ausbildung angefangen habe, habe ich ein freiwilliges soziales Jahr bei uns in der Klinik gemacht, auch auf einer Station für suchterkrankte Menschen. Und ich war alleine mit einer Examinierten im Dienst. Und diese Kollegin hatte aber noch ein Gespräch mit unserer Pflegedienstleitung. Die kam dann auf Station und die sind dann in den Personalraum gegangen, damit die unter vier Augen sprechen konnten. Und in der Zeit war ich alleine auf Station praktisch. Das war auch eine offene Station. Und dann kam gerade eine Aufnahme nach oben und ich habe die dann entgegengenommen. Ich wollte dann ihr Zimmer zeigen und das war eine Frau und die kam nur mit einem, was war das, ja, Nachthemd bekleidet. Sonst wirklich restlos, absolut nichts. Sie hatte auch keine Sachen dabei, gar nichts. Sie kam auch barfuß hoch und du hast schon gemerkt, ja, die ist drauf, die hat was genommen. Und also ich wusste auch, dass die Aufnahme kommt. Die Kollegin hatte mir auch gesagt, zeigt der ihr Zimmer. Ich bin dann gleich im Gespräch und danach kümmere ich mich um die. Wollte ich die aufs Zimmer bringen und die war dann die ganze Zeit so voll hektisch. So, ja, ich brauche was gegen den Entzug. Und
vor allem Entzug. Und die war drauf eigentlich.
Ja, genau. Also sie war eigentlich noch so, also sie hätte noch lange nichts gebraucht, so nach der Erfahrung, die ich heute habe. Und ich so voll unerfahren, keine Ahnung von nichts. Ich so, ja, tut mir leid, ne, ich bin nur FSJlerin, ich darf Ihnen nichts geben, Sie müssen noch gerade auf meine Kollegen warten, bla 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 bla. Und ja, okay. Und hüpfte dann da so rum. Und dann, ja, tigerte die so ein bisschen über Station, aber auch sehr getrieben, sehr unruhig, hast du schon gemerkt. Und dann habe ich ja das Mittagessen verteilt und dann habe ich sie gefragt, ja, wollen Sie was essen? Ja, auf jeden Fall. Aber so richtig drauf. Okay, alles klar. Hab ihr dann was zu essen gegeben. Und dann haben wir haben bei uns auf allen Stationen einen bestimmten Raum, wo alle Medikamente verteilt werden. Und da saß ich halt gerade drin. Ich habe da gerade irgendwas gemacht. Und da steht halt ein Stuhl, wo sich die Patienten draufsetzen können. Und dann hat sie sich auf den Stuhl gesetzt und schmiss mir den Arm hin, so nach dem Motto, messen Sie mir jetzt mal den Blutdruck. Und ich brauche jetzt was. Ich brauche jetzt was gegen den Entzug. Geben Sie mir das und das. Ich so, nochmal. Ich so, ja. Ich so und so. FSJler, ich darf, kann ich. So, ich habe keine Ahnung. Und dann sprang die auf, schrie mich an. Ich stand ungelogen 1 Zentimeter vor meinem Gesicht. Sie geben mir jetzt was, ne? Und ich so, ich darf nicht.
Oh Gott.
Und dann, ich habe mich halt auch richtig erschrocken, weil ich jetzt auch nicht wusste, wie weit geht die Frau, was macht die? Ich konnte die überhaupt nicht einschätzen und bin dann halt weiter zurückgegangen, aber hinter mir war da nur noch Wand. Ich hatte nirgends, wo ich hingehen konnte. Und neben der Tür war ein Desinfektionsspender.
Ja.
Und die hat sich dann umgedreht und hat sich eine Handvoll Desinfektionslösung in die Hand gepumpt und hat das dann getrunken. Und dann ist die abgedampft.
Ach du Scheiße.
Und ich so, Scheiße, was mache ich jetzt? Und ich dann nach vorne zu meiner Kollegin an der Tür geklopft, ich so, ich brauche dich jetzt bitte. Habt ihr das alles so erzählt? Die so, okay, alles klar. Es war keine Sache von 10 Minuten, da ist die mitgenommen worden und ist auf die Geschütze verlegt worden.
Krass.
Ja,
krass, aber das war so, finde ich gut.
Aber das war so meine erste Begegnung mit einem Patienten, der, wo ich nicht einschätzen konnte, was passiert jetzt gleich. So, du hattest noch nie Deeskalationstraining, du hattest generell noch nie keine Erfahrung mit irgendwas. Und
du weißt ja in dem Moment, dass du auch nur eine kleine FSJlerin bist irgendwie. Ja, so
du warst halt alleine und ich hatte auch keinen Fluchtweg. Ja, so, ne?
Hast du einen Pieper?
Nee, weil wir eine offene Station waren, dann nimmt man das ein bisschen leichter auf die Hand. Nee.
Ja. Okay, ja, krass. Aber ich finde gut, dass sie dann so schnell gehandelt haben, dass sie dann auch auf die Geschütze verlegt worden ist, weil sie ja wirklich nicht einschätzbar dann war. Mhm. Aber da erschreckt man sich dann schon sehr, ne?
Dann dachte ich, Scheiße, was passiert denn jetzt, wenn die das Desinfektionsmittel trinkt?
Gibt die
jetzt
ist um? Die vergiftet?
Ja, also ich glaube, die haben auch damals, meine ich, zur Abklärung auch die Giftnotrufzentrale angerufen. Aber was danach ihr passiert ist, weiß ich. Ich habe nur noch gesehen, die ist auf die Geschütze verlegt worden. Die habe ich auch nie wieder gesehen. Nie wieder.
Später nicht mehr jetzt.
Nee, also die hätte ich auf jeden Fall wiedererkannt.
Ja.
Aber ja, also sie hat auf jeden Fall überlebt. Sie ist daran nicht verstorben. Aber sie habe ich auf jeden Fall auch nicht mehr wieder gesehen. Keine Ahnung.
Ja.
Vielleicht clean. Wer weiß.
Wer weiß. Ja, die andere Option. ja, ich hatte auch mal so einen Zwischenfall in meinem FSJ, auch mit einer Patientin, die eine sehr starke Drogenvergangenheit hatte und auch immer wieder konsumiert hat, auch auf Station, glaube ich, konsumiert hat. Aber irgendwie war sie trotzdem bei uns, weil wir sind keine Suchtstation gewesen, wo ich mein FSJ gemacht habe. Aber trotzdem hat man manchmal diese Patienten halt da, wenn die anderen Stationen einfach voll sind oder halt eben die psychotische Symptomatik dann im Vordergrund steht und nicht der Entzug.
Ja.
Und das war eine Patientin, die werde ich auch nie vergessen, auch den Namen nicht. Und eigentlich hatte ich mit ihr immer so ein ganz, ganz gutes Verhältnis, auch immer so relativ so spaßig irgendwie. Und wir hatten damals bei uns auf Station eine Kochgruppe. Also dann gab es immer gewisse Patienten, mit denen man halt mittags gekocht hat. Und eigentlich hat das immer die FSJlerin gemacht, also ich. Oder der FSJler, der mit mir zu der Zeit auf Station war. Und sie hatte ihr Zimmer gegenüber von der Küche. Und wir hatten die Küchentür halt offen gelassen, weil es relativ ruhig auf Station war und es einfach keine Indikation dafür gab, dass man die Türe dann halt irgendwie zumacht. Und dann ist sie einfach aus ihrem Zimmer herausgestürmt. Also es gab keine Vorgeschichte oder so, sondern ich war da mit dem anderen Patienten oder mit zwei anderen Patienten und die hat die Zimmertür aufgerissen, ist auf mich zugelaufen und hat mit dem Arm ausgeholt und ich weiß nicht mehr, ob es eine Faust oder eine flache Hand war und wollte mir halt ins Gesicht schlagen auf jeden Fall. Ich habe das dann noch irgendwie so gemerkt, dass sie auf mich zugekommen ist und ich habe auch noch so ihren Gesichtsausdruck so im Kopf, dass die halt so richtig aggressiv aussah und ich gar nicht wusste, was passiert ist. Und ich stand halt auch mit dem Rücken an der Küchenzeile halt. Also ich konnte nirgendwo hin. Ich konnte mich ducken, nach rechts oder links gehen. Und irgendwie habe ich in dem Moment dann entschieden, meinen Arm irgendwie hochzuheben, so zur Abwehr vor meinem Gesicht herzuführen und konnte dann damit tatsächlich den Schlag abwehren. Und ich habe dann aber, also ich hatte einen Notfallpieper, habe aber in dem Moment gar nicht daran gedacht, den zu benutzen, weil ich irgendwie ja so damit beschäftigt war, diesen Angriff quasi abzuwehren. Und dann ist irgendwie zufällig, glaube ich, die Ergotherapeutin vorbeigelaufen und hat das halt mitbekommen und die hatte dann den Knopf gedrückt und dann kam die Kollegin und dann wurde sie, glaube ich, isoliert oder so. Und ich war halt so voll geschockt, also ich konnte auch, also doch, ich konnte reden, weil es war dann so, ja, geht's dir gut, Annika? Ich so, ja, mir geht's gut, so irgendwie, wie man dann so ist, so okay. Und ich wusste aber, ich habe so gemerkt, ich war voll am Zittern irgendwie. Und dann meinte halt die Ergotherapeutin so, ja, ne, geh erstmal, also geh auf Toilette, also dass man halt mal so von Station geht, weil es war eine geschützte Station und dann musste man eben von Station gehen. Dann trinkst du was und dann hat sie mir auch so einen Schokoriegel gebracht und so. Und so auf Toilette war so, dass ich irgendwie in den Spiegel geguckt habe und gesehen habe, dass ich irgendwie Tränen in den Augen hatte. Aber ich habe das nicht gespürt, sondern ich habe es gesehen. Und dieser Moment, wo ich quasi realisiert habe, dass mir das doch nahe geht, irgendwie, da habe ich angefangen zu heulen. Ich habe so angefangen zu heulen. Ich bin dann in ein Stationszimmer, was so ein bisschen abgetrennt ist von Station, habe mich da hingesetzt und dachte mir so, ja, aber es ist doch gar nichts passiert und so, ne, und ich wurde ja nicht geschlagen, aber trotzdem ist das ja eine Schocksituation, weil ich ja eigentlich auch eine gute Beziehung zu ihr hatte und man damit halt nicht rechnet. Und dann weiß ich einfach noch, dass dann die Ergotherapeutin halt auch nochmal so kam und meinte, ja, ich habe auch dem, also unserem Stationspsychologen Bescheid gesagt, der kommt gleich zu dir. Und ich weiß nur so, mein erster Gedanke war so, nein, ich will jetzt nicht mit dem Psychologen reden. So, Gott, nein. So, ne? Und dann kam er halt auch so, ne? Und ich habe halt kaum was gesagt, weil ich wirklich so dachte, ich will jetzt nicht mit dem Psychologen reden irgendwie, ne? Ich weiß nicht, warum ich da so eine Abwehr hatte, aber ich glaube, dass eben dann dadurch, also wir haben dann auch so ein bisschen gesprochen, dadurch sind dann halt so alle Dämme halt nochmal so richtig gebrochen und da habe ich erst verstanden, was passiert ist und da ich geschockt war, und dann weiß ich auch noch, dass es dann hieß, dass ich halt früher nach Hause gehen soll, mir einen schönen Tag machen soll, was ich dann gemacht habe, aber irgendwie hat sich das für mich so angefühlt, so habe ich mich so bestraft gefühlt und inkompetent dadurch irgendwie, weil ich dachte mir so, jetzt werde ich von Station geschickt, weil eine Patientin mich angegriffen hat, und in dem Moment habe ich so die Schuld bei mir halt gesucht, weil, also ich war halt einfach FSJlerin, so, ich war ambitioniert und du willst nichts falsch machen, und in dem Moment dachte ich halt, ich hätte was falsch gemacht, weil ich auch nach Hause geschickt wurde, so.
Man fühlt sich dann auch sehr klein gemacht und sehr schwach auch irgendwie, ja.
Ja, total. Und dann kam noch, also das war dann eigentlich nochmal so eins obendrauf für mich persönlich, so aus heutiger Sicht denke ich mir so, ich hätte wahrscheinlich auch als examinierte Kraft so entschieden, aber in dem Moment hat mir das noch ein schlechteres Gefühl gegeben. Am nächsten Tag bin ich dann halt auf Station. Und dann hieß es so, ja, Annika, du gehst jetzt für 2 oder 3 Tage auf eine andere Station, auf eine offene Station, weil die Patientin ist noch hier, die kann gerade irgendwie nicht verlegt werden oder so, und damit das nicht irgendwie wieder passiert. Und da dachte ich mir halt auch so, ich muss jetzt hier auf eine offene Station irgendwie gehen. Natürlich haben die das gemacht, um mich zu schützen. Aber in dem Moment war halt wieder dieses Gefühl, dass ich dachte, ich bin dem nicht gewachsen. Die haben das Gefühl, ich bin nicht kompetent genug. Und ich habe einfach so stark an mir selber gezweifelt, obwohl ich an sich wusste, warum sie das machen. Aber es hat sich nicht gut für mich angefühlt.
Kann ich mir richtig gut vorstellen.
Ja.
Weißt du denn, warum, im Nachhinein, warum die Patientin so raptusartig auf dich zugelaufen ist?
Also ich weiß es nicht. Ich vermute, dass sie mich einfach verkannt hat. Also dass sie in mir eine andere Person gesehen hat. Es war dann auch ich weiß gar nicht genau, was seine Funktion war. Der war Pflegedienstleiter, glaube ich. Und der hatte halt davon gehört, dass eben es diesen Übergriff quasi auf mich gab. Und hatte mich dann noch angerufen. Und meint so, also der hat quasi nach Erklärungen dafür gesucht und meint so, ja, sie sind eine junge, hübsche Frau, meinte er. Und sie ist halt, also die war jetzt noch nicht so alt, also die war so, ich bin fast 30, aber sie war Mitte 30. Und er meint so, ja, dass ich wahrscheinlich irgendwas in ihr ausgelöst habe, wo sie irgendwie eifersüchtig, neidisch oder keine Ahnung was war. Das war sein Erklärungsansatz, was ich aber nicht verstehen konnte, weil es ja eben keine Vorgeschichte dazu gab und wir eine gute therapeutische Beziehung hatten. Ich glaube einfach, dass in dem Moment vielleicht irgendwas, was sie aus ihrem Zimmer heraus gehört hat, was ich gesagt habe oder so, dass sie das einfach verkannt hat und in mir in dem Moment eine andere Situation, also in der ganzen Situation eine andere Situation und in mir eine andere Person gesehen hat. Glaube ich.
Ja. Aber krass, dass sie sogar PDL angerufen hat.
Ja, also krass. Die waren recht ambitioniert, dass es mir dann gut geht, aber ja, für mich hat es sich halt nicht gut angefühlt. Ja. Aber vermutlich würde ich in dem Moment auch so entscheiden, wobei ich glaube, ich hätte den FSJler gefragt, was möchtest du jetzt irgendwie? Und aus der Psychologie weiß man zum Beispiel, dass man nach einem traumatischen Erlebnis, also ich habe jetzt keine PTBS davon, aber es ist ja ein traumatisches Erlebnis einfach, so ein Übergriff, dass du da eigentlich nicht direkt danach sprechen sollst darüber, weil sich dadurch die Erinnerung halt eben verfestigt und auch negativ verfestigt, also dass du dich halt immer wieder daran erinnerst und quasi so Triggerreize aufgebaut werden und du eigentlich mit einem zeitlichen Abstand erst darüber sprechen sollst und auch nicht direkt nach Hause gehen sollst, sondern der alltäglichen, oder wie sagt man es, der routinemäßigen Arbeit quasi nachgehen sollst und dann nach Hause gehen sollst, um quasi nicht so plötzlich aus der Situation herauszugehen, ohne quasi davon so Abschied sozusagen zu nehmen. Also einfach da mit einem guten Gefühl die Situation zu verlassen, anstatt mit diesem schlechten Gefühl rauszugehen.
Interessant.
Interessant, ja.
Trotzdem was gelernt in dieser Folge.
Genau.
Ja. Was war denn so, hast du denn so eine Geschichte, wo du sagst, das war so dein schönstes Erlebnis oder wo du sagst, boah, das ist mir besonders im Kopf geblieben, war das wirklich was Gutes war? Hast du da so eine Geschichte?
Also ich glaube, das, also ja, so eine richtige Geschichte finde ich schwierig, weil das eher so kleine Momente sind, in denen man dann doch gerührt ist irgendwie. Also eine Situation gab es, das war auch im FSZ. Irgendwie vieles hat mich auf jeden Fall im FSZ geprägt, weil das halt so die allerersten Erfahrungen sind. Und das war eine Patientin, die, ich glaube, sie hatte eine Schizophrenie, aber ich habe das Gefühl, die Diagnose wird auch sehr oft vergeben. Und die hatte auch immer so eine Art Zählzwang da drin. Also die hat, wir hatten so eine Steinwand und die hat irgendwie immer die Steine irgendwie gezählt und die war komplett in diesem Zählen quasi gefangen halt, ne? Und die war auch so ein bisschen gehbehindert, also die hatte auch einen Rollator, mit dem sie nur laufen konnte, weil die irgendwas mal an der Hüfte gehabt hat oder so. Und ihr Mann oder Lebensgefährte auch. Und der ist jeden Tag auf Station halt besuchen gekommen. Und dann hat sie mich als Erwissörtlerin immer gefragt, ob ich ihr zum Beispiel die Haare flechten kann so. Oder sie irgendwie so ein bisschen schminken kann, ne? Und ihr was Schönes raussuchen kann. Und irgendwie fand ich das halt immer so total goldig. Und dann war der halt auch da. Und er selber war halt körperlich auch nicht in einer guten Verfassung. Aber er ist trotzdem so jeden Tag gekommen. Und ihr, trotzdem sie quasi wirklich akut psychisch erkrankt war, war es wichtig, dass, wenn er kommt, sie quasi für ihn irgendwie auch so gut aussieht und mit ihm konnte sie sich auch ganz normal unterhalten. Aber sobald er nicht da war, gab es nur wenige Momente, in denen sie quasi so klar war, weil sie sonst wirklich immer nur so, ja, gezählt hat überwiegend halt. Und irgendwie fand ich das süß, weil ich mir so dachte, ja, er kommt und die haben eine besondere Verbindung oder so und dann ist sie nicht mehr psychotisch sozusagen. Also ja, das fand ich auf jeden Fall ganz süß.
Obwohl, ich finde es ja aber alleine auch schon so süß, dass wenn man, die waren ja bestimmt schon Jahre lang zusammen, dass sie dann trotzdem noch so, ja, ich muss hübsch aussehen. Ja. Also das finde ich voll süß.
Ja, auf jeden Fall. Oh, ja. Und gibt es bei dir auch irgendwie sowas?
Ja, also auch keine richtigen Geschichten, aber das sind auch immer so wieder so kleine Momente. Mhm. Das sind so Momente, wo ich merke, ach, ich weiß schon, warum ich diesen Job mache. Mhm. Also wenn die Leute wirklich sehr, sehr dankbar sind. Mhm. Ich hatte erst letztens, da hatte ich Nachtdienst. Und im Nachtdienst, da ist man nicht so durchgehend beschäftigt wie im Tagdienst. Da hat man auch schon mal so, kann man auch mal schon mal ein bisschen die Füße hochlegen. Und da hatte ich eine Patientin. Und die Patientin kennen wir auch schon was länger. Die war schon öfters da gewesen. Und ja, die ist einfach vom Pech verfolgt. Ne? Mhm. So, die hat sehr viele Verluste gehabt. Tochter gestorben, Lebensgefährte gestorben, der jetzige Lebensgefährte schwer krank. Also, wo du denkst,
wie viel soll sie noch ertragen?
Wirklich. Mhm. Und dann hatte ich mich in der Nacht ganz, ganz lange unterhalten. Auch so über Selbstfürsorge und auch so Umgehen mit Belastungen. Ich bin natürlich keine Psychologin, keine ausgebildete Psychologin in keinster Weise, aber trotzdem weiß man irgendwann über die Jahre hinweg, wie man mit den Patienten sprechen kann, was vielleicht auch hilft. Und je nachdem, wenn man die Patienten auch schon ein bisschen was kennt, dann weiß man auch manchmal, was bei den Leuten fruchtet und was dann halt auch weiterhilft. Da hatte ich ganz, ganz lange mit ihr gesprochen. Also sie hatte auch Schlafstörungen, sie konnte nicht schlafen. Irgendwann sind wir uns dann nachts nochmal so über den Weg gelaufen, sie war auf dem Weg in den Raucherraum, ich war am, keine Ahnung, was machen. Mhm. Und dann hielt sie mich am Arm fest und meinte, ich muss ihr mal was sagen. Oh Gott. Ich bin so, so dankbar dafür, hier zu sein. Und dann hatte sie Tränen in den Augen. Gott. Und sie meinte, sie haben mir schon so oft das Leben gerettet. Und bei ihnen habe ich ein richtig gutes Gefühl. Mhm. Ich bin ihnen so dankbar für ihren Job, dass sie hier sind und dass ich mit ihnen reden kann. Sie haben mir wirklich geholfen. Hat mir dann noch so ein Paket Süßigkeiten in die Hand gedrückt. Und ist dann gegangen. Und das war so...
Oh, das ist echt süß.
Na, das war wieder so... Ich weiß schon, warum ich hier stehe. So, das war so ein Moment. Und solche Momente hat man öfters mal, wo dann Patienten, wenn die dann entlassen werden, die kommen dann zu einem. Viele schreiben einen auch einen Brief. Mhm. Ich habe so das Gefühl, in den somatischen Krankenhäusern wird auch viel Geld verschenkt. Mhm. In der Psychiatrie habe ich einmal, hat mir jemand Geld geschenkt.
Ja.
Aber ansonsten war das wirklich Blumen, Schokolade und Brief. Und in den Briefen stehen wirklich immer schöne Sachen drin mit, ich bin wirklich dankbar, dass sie mich hier so aufgefangen haben. Mhm. Und es gibt auch einige Leute, die habe ich nie wieder gesehen, wo ich auch bis heute glaube, dass die abstinent geblieben sind, dass es denen auch gut geht. Mhm. Und das sind Momente, die, für die ich richtig dankbar bin selber auch, weil das einfach richtig, richtig schön ist.
Ja, das stimmt.
Und vor Corona hatten wir auch öfters Patienten, die sind einfach mal so vorbeigekommen, die sind dann auf Station gekommen, haben gesagt, hallo, ich wollte mich mal melden, mir geht's gut. Das und das ist jetzt in meinem Leben passiert, mir geht's gut, ich habe einen Job gefunden, ich habe eine neue Wohnung, ich leite eine Selbsthilfegruppe oder so. Das war auch richtig cool. Das sind so richtig schöne Momente, wo ich so, toll.
Ja, das ist bei uns auf Station auch, dass die oft vorbeikommen oder halt auch einfach mal anrufen oder auch, also ja, einmal anrufen, um zu erzählen, dass es ihnen quasi gut geht, was sich verändert hat, seitdem die das letzte Mal da waren. Manchmal aber auch, wenn die merken, dass es ihnen halt irgendwie wieder schlechter geht und die ja so eine Art Beratung irgendwie brauchen, ob die halt auf Station also wieder aufgenommen werden sollen, stationär behandelt werden sollen oder ja, also wo die dann einfach merken, okay, mir geht's nicht so gut und das könnte in eine schlechtere Richtung sozusagen gehen. Und das finde ich auch schön, dass die sich dann halt so melden und versuchen im Vorhinein eben zu verhindern, dass es irgendwie eskaliert oder so und dass sie sich dir dann halt anvertrauen, obwohl die in dem Moment ja nicht quasi auf Station sind sozusagen.
Ja, das haben wir auch manchmal, dass dann die Leute, was sie bei uns dann anrufen. Manchmal sind die auch dann deutlich intoxikiert und sagen, das und das ist passiert, ich weiß nicht, was ich machen soll. Dass die aber trotzdem noch die Ressource haben, auf Station anzurufen und nach Hilfe zu fragen. Auch wenn die nicht direkt sagen, ich brauche Hilfe, das machen die dann indirekt, so zwischen den Zeilen. Aber die können das. Und das finde ich halt auch, das finde ich halt auch so gut. Ich meine, so eine Suchterkrankung, ich will nicht sagen, dass das dazugehört, dass man rückfällig wird, aber die Wahrscheinlichkeit besteht. Und sich dann zu melden, ist halt mega stark einfach.
Ja, mega. Ja. Ich habe auch noch so eine ganz kleine lustige Geschichte quasi. Das war auch im FSAT. Es war Weihnachten und wir hatten einen Weihnachtsbaum und den sollte ich dann gemeinsam mit dem Patienten schmücken. Und das war die Patientin, die versucht hat, mich zu schlagen. Ich weiß gar nicht, ob es davor oder danach war. Auf jeden Fall war zwischen uns wieder alles gut. Und wie gesagt, die hat ja auch eine Drogenvergangenheit. Und es gab halt irgendwie so eine Kiste mit Dekokram für den Weihnachtsbaum. Und da waren halt also alles drin, was du an einem Baum klatschen konntest. So. Und wenn du halt, sagen wir mal, Psychotikern alles gibst, was du an einem Baum klatschen kannst, dann sieht der Baum dementsprechend auch aus. Also da hing irgendwie Lametta in allen Farben. Auf jeden Fall Pink war dabei und Silber war dabei. Von oben bis unten komplett voll mit diesem Lametta. Die Patientin, also hauptsächlich diese Patientin hat das halt übernommen so. Die war auch sehr bunt. Und wo ich irgendwie so in mich reinlachen musste, dann zusätzlich zu diesem Baum, der halt wirklich sehr, sehr chaotisch aussah einfach, dass sie sich das Einzige, was sie quasi als, also sie hat keine Kugeln dran gehangen, sondern es gab so kleine Pilze. so Pilze halt, wie heißen die? Fliegenpilze, genau. Davon gab es so ganz viele und die hat jeden einzelnen von diesen Fliegenpilzen an diesen Baum dran geklatscht und ich dachte mir so, okay, in Kombination mit der Vorgeschichte mit Drogen und so, finde ich das ganz lustig, dass sie jetzt ausgerechnet nur diese Pilze an diesen Baum hängt und pinkes und silbernes Lametta. Ja, das fand ich ganz lustig. Oder auch, also ich weiß gar nicht, ob es stimmt, ich habe das nie überprüft, aber Zucker kann wohl die gleiche Wirkung wie Heroin oder sowas haben oder wie Koks, wenn du viel davon nimmst. Und sie hat dann einfach am Frühstückstisch gesessen und es gibt immer so kleine Zuckertüten, hat die so aufgerissen und hat sich das so in den Mund geschüttet und irgendwie so fünf Stück hintereinander und wollte dann noch weiter und ich war halt auch FSJlerin, hab ihr gegenüber gesessen und ich war erstmal so total schockiert und hab sie nur angestarrt, was sie dann mit dem Zucker macht und dann nur so, wie viel Zucker nimmt sie noch und wusste gar nicht, was soll ich denn jetzt tun, kann ich dir verbieten, dass sie nicht so viel Zucker irgendwie essen soll, soll ich ihr sagen, tun sie das lieber in Kaffee rein, so was soll ich machen irgendwie, aber sie saß wirklich da so halt so ein Tütchen nach dem anderen aufgerissen und sich das einfach so in den Mund geschüttet.
Ja. Ich glaube, das muss dann schon ein Kilo, also weiß ich nicht, ob das so dieselbe Wirkung hat.
Ja, ich weiß es auch nicht. Also ich habe das schon nochmal so danach gehört, aber ich glaube, ja, was muss das dann für eine Menge sein? Ja. Auf jeden Fall hat sie es in dem Moment gefühlt. Wahrscheinlich dachte sie, das wäre was anderes als Zucker, I don't know.
Hat sie sich auch eine Leine gezogen oder hat sie das nur...
Nee. Nicht, dass ich es gesehen habe.
Das ist richtig gut gewesen.
Ja.
Ich habe auch noch eine Geschichte von ihm. Das war ist gar nicht so lange her, ist erst ein paar Monate her. Wir haben einen Patienten bekommen, der Zustand nach einem Herzinfarkt und sollte dann bei uns auch mal einen Entzug machen. Der war auch sehr lange bei uns. Das Ding war, der war so lange bei uns, weil der war obdachlos. Mhm. Also der hatte keinen festen Wohnsitz mehr. Der war in irgendeiner Einrichtung, die haben den da aber rausgeworfen.
Ja.
Und wir setzen die Leute nicht einfach so auf die Straße. Mhm. Ne, dann wird halt geguckt vom Sozialdienst aus, okay, wohin mit dem? Mhm. Und dann sollte er in eine Herzreha gehen. Mhm. Er war ungelogen 6 Wochen bei uns. Und dann war endlich der Tag der Tage, an dem er in die Herzreha gehen sollte. Mhm. Ich hatte an den Tag frei, ich wusste aber, ich sehe den Patienten nicht mehr. Mhm. Er war teilweise sehr amüsant, er war aber teilweise auch sehr anstrengend. Ich hatte einmal eine Situation mit dem, muss ich kurz zwischenwerfen. Er war auch sehr somatisierend. Mhm. Also dann hat jemand einen Kopfschmerzen und jemand dramatisiert das dann auch direkt zum Beispiel. Ne? Und er hatte immer jeden Tag was anderes. Mhm. Ne? Es war der kleine Zeh, dann war es der kleine Finger, dann war es die Haarspitze so. Mhm. Ne? Dann sagte er irgendwann, ja, ich glaube, ich habe irgendwelche Magen-Darm-Probleme. Ich sage, wie kommen Sie denn da jetzt drauf? Ja, mein Stuhl sieht so, also mein Stuhlgang sieht so komisch aus. Ich so, okay, wie sieht das denn aus? Und dann sagte er, warten Sie, ich hol's gerade, wollte zurück zur Toilette gehen, wollte es aus der Toilette rausholen. Ich sage, nee, stopp, nein. Wer, wieso denn nicht? Ich habe das doch gerade auch schon in der Hand, hab's mir angeguckt. Ist, nee, Ich so, haben Sie sich die Hände gewaschen? Nee, mache ich jetzt noch. Ich so, nee, Hände waschen. Ne? Und ja, hab mir das dann angeguckt, so macht man das halt in der Pflege, ne? Wenn jemand Patient solche Beschwerden hat, man muss sich das auch angucken, hab unsere Ärztin dazu gerufen, aber alles fein, so, ne? Falls ich das jemand gefragt habe, ist alles in Ordnung, ja, so war der halt ungefähr drauf, ne, und dann kam halt der Tage, wo der halt in die Herzreha verlegt werden sollte, ich hatte an den Tag frei, das war ein Donnerstag, Freitag, ich kam halt montags zum Dienst, und ich komme montags zum Dienst, sehe ich den Patienten, da ist so, was machen Sie hier? Ich wollte da nicht hin, ich bin abgehauen. Ich sag, was? Wie? Wie, Sie sind abgehauen? Dann ist der morgens, also wir haben nachts bei uns die Stationstür zu. Mhm. Die wird morgens um 6:30 wird die aufgeschlossen. Und wir haben um 6:45 immer Übergabe. Mhm. Und dann war es so gewesen, dass er sich in der Zeit, wo die Übergabe war, vor eine Station geschlichen hat. Also er darf ja rausgehen, es ist ja eine offene Station, aber er ist halt nicht wiedergekommen. Mhm. Er hat alles dagelassen, nur mit dem, was er anhatte und mit dem Rollator von der Klinik ist er abgehauen.
Krass.
Und war dann weg.
Und wo hast du ihn dann getroffen?
Er ist freitags oder so war das da und ich bin ja erst nach dem Wochenende montags zum Dienst gekommen. Und er war dann, ja, man wusste halt nicht, wo ist er jetzt? Na, aber man hat ihn halt auch nicht gefahndet oder so, weil keine Indikation dafür vorlag. Und irgendwann, wie war das denn? Na, er ist dann von alleine wieder zurückgekommen. Der war halt nichts zu essen, nichts zu trinken, keinen festen Schlafplatz. Ja. Es war relativ warm draußen. Mhm. Hat sich dann auf einer Parkbank niedergelassen, irgendwo ein paar Kilometer weiter. Ist dann ein paar Stationen mit der Bahn gefahren. Mhm. Und er hatte halt auch Asthma, er hatte auch sein Inhalat nicht dabei. Kam halt dann irgendwie da zurück. Und das Problem war dann, er hatte dann aber seinen Platz verloren. Den Platz haben die dann anders vergeben. Dann war er nochmal weiter bei uns.
Ja.
Und dann hatten wir einen neuen Platz gefunden. Mhm. Also auch Hut ab an die Sozialarbeiterin. Mhm. Das ist schwer, so einen Platz zu finden. Ja. Und dann in so kurzer Zeit und dann mit Anträgen und bla bla bla, dann wollte der wieder abhauen. Mhm. Haben wir gesagt, nee, reicht jetzt, ne? Also sie können ja sagen, sie wollen da nicht hin. Sie sind ja ein erwachsener Mann, sie sind auf freiwilliger Basis hier. Ne? Das ist aber, weil sie einen Zustand nach einem Herzinfarkt hatten. Mhm. Sie sind schwer krank. Und dann sagt, es war ja nur ein kleiner Herzinfarkt. Das ist egal. Tatsache ist, sie hatten einen Herzinfarkt. Mit Ach und Krach ist er dann dahin gegangen. Schwere Geburt. Habe ich auch noch nicht erlebt, dass dann erwachsener Mann, er kann ja sagen, ich will da nicht hin, mache ich nicht. Punkt. Kann ihn ja keiner zu zwingen. Aber dann einfach abzuhauen.
Ja.
Also man macht sich ja dann schon Gedanken, weil man weiß, der hat keinen festen Wohnsitz, der hat Asthma, der nimmt seine Medikamente nicht ein. Ja. Er kam dann dehydriert wieder zurück.
Oh Mann.
Ja. Aber die Geschichte mit der Toilette und mit seinem, das ja.
Oh.
Das ist jetzt nicht wahr, oder? Ja. Gucken wir mal. Nee, danke.
Nein. Nee. Ich habe also auch noch so eine kleine Anekdote, wo ich mir letztens einfach dachte, okay, manche Warninhalte sind, da frage ich mich wirklich, wie kommt das so zustande irgendwie? Es war auch noch gar nicht so lange her und da war ich halt dann auch auf Station und dann gab es halt eine Patientin, die, also die hatte erstmal so ein Wahnerleben, also es war so, keine Ahnung, komplett diffus, aber sie dachte halt auch, sie wäre die Oberkrankenschwester bei uns und ich hatte Nachtdienst und sie sollte ja schlafen, das ist nachts und dann hatte sie irgendwann so um 2 Uhr nachts geklingelt und meinte so, ja, sie wäre ja hier die Oberkrankenschwester und ohne sie würde ja hier nichts laufen. Sie hätte um 13 Uhr Dienst und sie würde dann jetzt aufstehen.
Okay.
Und dann dachte ich mir so, Und dann meinst du, ja, aber wir haben jetzt noch mitten in der Nacht, es ist 2 Uhr nachts, so, ne? Sie müssen ja erst um 13 Uhr zum Dienst erscheinen. Sie können also noch ganz in Ruhe schlafen, es ist alles ruhig auf Station, sie braucht sich keine Sorge machen und so, ne? Und dann bin ich dann, genau, hat sie auch geschlafen und so und dann hatte ich am nächsten Tag morgens eben die Übergabe gemacht und dann war die Kollegin vom Tagdienst von vorher quasi da und hatte mir erzählt, dass abends der Mann von der Ehefrau halt gekommen ist und die sind schon sehr lange verheiratet und so und sie hatte dann irgendwie erzählt und auch quasi den Mann auch so angesprochen, dass ihr Mann Bernd das Brot ist. Also sie war der festen Überzeugung, sie ist mit Bernd das Brot verheiratet und ihr Mann ist Bernd das Brot. Und als ich das in der Übergabe gehört habe, war mein erster Impuls, ich musste halt einfach lachen, auch wenn es natürlich für die Patientin und für den Mann keine schöne Situation ist, wenn du glaubst, dein Mann ist Bernd das Brot. Aber es hört sich erstmal einfach so richtig komisch an, wenn dir jemand sagt, er ist mit Bernd das Brot verheiratet. Und ich dachte mir dann nur so, wie kommst du auf die Idee, was passiert da im Gehirn, dass du glaubst, Bernd das Brot ist dein Ehemann und was sagt der Mann dazu, dass seine Frau glaubt, er wäre Bernd das Brot?
Mist.
Ja, das fand ich auf jeden Fall sehr lustig, diese Vorstellung, dass du einfach glaubst, dein Mann ist Bernd das Brot.
Ja, es ist echt
so absurd einfach.
Ja, vielleicht auch kurz hier. Aber wir lachen jetzt auch darüber, das soll auch nicht respektlos sein, um Gottes Willen, keinster Weise, es ist auch so ein bisschen Psychohygiene einfach, ja. Ne, also wir haben trotzdem vor Augen, dass die Frau krank ist, dass das auch ein schweres Schicksal ist. Aber es ist trotzdem, fragt sich, wieso?
Ja.
Also warum lernt das Brot? Ja, also warum auch kein, also warum auch so eine fiktive, warum ein Brot?
Ja, warum
also
ein Brot?
Warum kein Mensch? Also das ist halt so.
Ja. Kann sie auch noch Brot essen?
Fragst du, ist sie noch da?
Weiß ich nicht. Ich guck mal beim nächsten Mal. Ich hatte aber auch eine Patientin, die hatte eine drogeninitiierte Psychose und mit der habe ich auch mal Kochgruppe gemacht und die hatte die Wahrnehmung, dass wir haben irgendein Gericht mit Pilzen gemacht und wir mussten dazu natürlich Pilze schneiden und sie hat gedacht, die Pilze leben. Also für sie war das so, dass sie gerade den Pilz ermordet und weil sie war da so und sie hat halt den Pilz nicht geschnitten. Und dann meinte ich so, ja, was gerade los ist, ne, warum sie blockiert ist und so. Und sie so, ja, es tut dem Pilz doch weh, wenn ich den schneide.
Oh Gott.
Und ich hatte so richtig Mitleid, weil man richtig gemerkt hat, dass sie richtig traurig darüber ist. Und die hatte dann auch so Tränen in den Augen. Und dann habe ich sie halt so gefragt. Sie meinte so, ja, der blutet doch dann auch. Und dann ermorde ich den Pilz ja jetzt. Und ich dachte mir nur so, oh mein Gott, ich bin so froh, keine Psychose zu haben. Stell mal vor, du kannst dir dein Essen nicht mehr zubereiten, Gott, weil du glaubst, das ist ein Lebewesen, was gerade Gefühle hat einfach. Und du bringst es um, den Pilz. So, das war, also für sie war das wirklich schlimm. Und ich dachte mir nur so, ist es ein Pilz? Und ich dachte mir so, aber ich fühle, dass es für sie nicht nur ein Pilz ist, aber was mache ich denn jetzt?
Scheiße.
Und sie konnte dann nachher auch nichts essen. Also sie konnte es nicht essen, weil sie dachte, sie isst die Leichenteile. So, das ist schon schlimm.
Ja, das ist echt, also man, wenn man wirklich tiefgründiger darüber nachdenkt, so ist für Außenstehende, scheint das witzig, könnte man drüber lachen, aber wirklich, also das ist richtig schlimm.
Ja.
Also der Gedanke daran, wenn ich jetzt psychotisch wäre oder wenn ich jetzt, weiß nicht, wirklich davon fest überzeugt bin, dass die Pilze leben, vielleicht haben die noch eine süße Stimme und reden dann miteinander und mögen dich vielleicht, keine Ahnung.
Ja.
Und du musst dann das Messer ansetzen. Also das kann ich ja auch traumatisieren dann.
Ja.
Ne? Und
ja. Ja.
Oh Gott.
Ja.
Ja, also Psychose ist schon etwas, was man niemandem jemals wünscht.
Ja, also ich bin mir wirklich immer wieder glücklich einfach, dass ich noch nie eine Psychose hatte und hoffentlich auch niemals bekommen werde.
Ja. Nimm niemals Drogen.
Ja. Ja, niemals. Das war wirklich, also ich glaube, auch durchs FSJ habe ich einfach niemals Drogen ausprobiert, weil ich mir dachte, ich will nicht riskieren, dass ich dann zum Beispiel glaube, die Pilze haben Gefühle oder andere Sachen.
Ja, ich hatte auch noch eine Geschichte, die fällt mir jetzt gerade ein, als ich hatte ich einen Patienten, der hatte auch eine Drogenvergangenheit und der war aber dann zu dem Zeitpunkt, wo ich mit ihm gesprochen habe, war der abstinent. Und er hat mir dann halt auch erzählt, in seinen schlimmsten Zeiten war das halt so, wo er Drogen genommen hat, dass er dann so in eine Psychose reingefahren ist, dass er dachte, dass er irgendwann auf einem Planeten ist, wo eine Hühnchen leben. Also alles, was er gesehen hat, waren Hühner. Überall waren Hühner. Es waren nur Hühner. Keine Menschen, keine Hasen, keine Katzen, keine Hunde, alles Hühner.
Mhm.
Ja. Das meinte dann, ich habe auf einem Hühnchenplaneten gelebt, ne?
Und du denkst dir erstmal so, wenn du sowas hörst, so, okay, du darfst jetzt nicht lachen. So.
Ja, und er meinte auch, und er konnte da auch selber drüber lachen, weil er meinte,
wie bescheuert ist das denn?
Und er hätte auch gerne gewusst, wie er in dem Moment, wo er dachte, er sei auf dem Hühnchenplaneten, wie er auf andere gewirkt hat.
Ja.
Ob er dann auch so gackernd mit den Armen rumgelaufen ist und mit dem
Kopf. Dass er auch ein Huhn dann war.
Ja. Genau, er meinte dann auch noch, um halt nicht aufzufallen, wahrscheinlich sich dann irgendwie...
Hat er sich wie ein Huhn verhalten,
auf die angepasst hat. Ja, also er konnte auch dann selber drüber lachen. Mhm. Er meinte aber auch Teufelszeug, Drogen. Also,
Oh Mann. Oh, ich hatte aber auch noch meine Patientin, das war auch so eine Situation, da wusste ich nicht, soll ich lachen, soll ich weinen, wie soll ich mich jetzt verhalten? Das war auch noch im FSJ und das war, wir hatten auf Station immer so einen Wagen mit Wasserkästen stehen und zu dem Zeitpunkt waren das so kleine Flaschen, so 0,5 Liter Flaschen und es gibt die immer mit Sprudel und ohne Sprudel. Und ich habe mir eine Wasserflasche genommen. Eine Patientin hat das gesehen und ich habe halt getrunken und dann meint sie so, was machen Sie da? Ich so, ich trinke Wasser, ich habe Durst und so. Und sie so, nein, wie können Sie das nur tun? Das sind meine Tränen. 100 Jahre lang habe ich geweint und Sie trinken jetzt einfach meine Tränen.
Oh Gott.
Und ich habe gar nicht verstanden irgendwie, was sie von mir will. Und ich dachte mir so, ich habe mir so meine Flasche angeguckt und dachte mir so, oh Gott, sie glaubt, ich trinke ihre Tränen und ich habe keinen Respekt vor ihr oder keine Ahnung. Also nicht so, was soll ich jetzt tun? Und das hilft ja in dem Moment nicht zu sagen so, nein, das sind nicht ihre Tränen. So, du kannst ja nicht dagegen reden. Für die ist das ja die Realität. Aber irgendwie war das auch eine Situation so, in dem Moment habe ich mich so richtig ertappt gefühlt irgendwie. Und im Nachhinein musste ich aber einfach voll darüber lachen. Also ich habe das dann irgendwie einer Kollegin erzählt und wir mussten beide einfach so voll lachen. Das war dann so auch befreiend irgendwie. Mhm. Ja.
Hat es denn salzig geschmeckt?
Nein. Nein. Okay. Es war auch das Sprudelwasser.
Okay.
Also, ja. Es war die Patientin, die mir mal erzählt hat, dass sie mit einer Plastiktüte irgendwie nach Dänemark geflogen ist.
Das hast du schon mal erzählt.
Zu ihrem Prinzen? Ja, zu so einem Prinzen. Ja, irgendwie, sie war verlobt mit irgendeinem Prinzen und der Ring der Nibelungen, den hat sie als Verlobungsring bekommen. Und mit dieser Plastiktüte, quasi wie auf dem Teppich von Aladdin, ist sie nach Dänemark zu diesem Prinzen geflogen. Und da hat sie sich verlobt und diesen Ring der Nibelungen bekommen.
Hast du dir auch schon mal überlegt, was wäre, wenn die Geschichten tatsächlich wahr wären?
Ey,
wenn die Patienten nicht psychotisch sind,
sondern
dass sie einfach dann nur als krank dargestellt werden und wir einfach denken, okay, komm.
Ja, aber, verrückt.
Ne?
Ja.
Aber stell dir vor, sie wäre wirklich mit ihrem Plastiktüte nach Dänemark geflogen und hätte da ihren Ring bekommen.
Ja.
Und wir glauben ihr das einfach nicht.
Ja, dann würde ich mir auch denken, so, Mann, seid ihr doof.
Ja.
Aber ich hatte mal so eine Situation, wo ich dachte, die Patientin, weil sie ja in der Psychiatrie ist, wäre einfach gerade psychotisch. Das war auch noch im FSJ. Also ich will betonen, ich war noch nicht ausgebildet. Und das war eine Patientin, die, wie gesagt, wirklich auch eine Psychose hatte. Und sie kam aus dem Ausgang wieder. Die hatte irgendwie eine halbe Stunde alleine und dann kam sie zurück und sie meinte halt so, ja, ich habe ganz viele grüne Papageien gesehen. Und ich dachte mir nur so, ist klar, sie hat hier in Deutschland grüne Papageien gesehen, ganz bestimmt. Und dann war bei uns tatsächlich am Küchenfenster, war so ein grüner Vogel dann, so ein grüner Papagei. Also es ist tatsächlich auch eine Papageienart. Ich hatte das dann auch einer Kollegin erzählt und quasi so, ja, die Patientin hat mir erzählt, oh, sie hat Papageien gesehen. Und meine Kollegin so, ja, die gibt's ja hier auch. Und ich dachte so, die Kollegin will mich verarschen. So. Und ich dachte so, nee, die spielt jetzt einfach so mit, ne? Ich so,
hier gibt es Papageien.
Warst du da noch nicht lange da?
Nee, das war ganz am Anfang von meinem Episode. Okay. Und man muss dazu sagen, es gibt diese Papageien. Es war kein psychotischer Inhalt. Ich war einfach nur dumm in dem Moment. Bei uns an der Klinik gibt es tatsächlich ganz viele grüne Papageien. Also es sind irgendwie so zwischen Wellen,
1000 Stück.
Ja, zwischen Wellensittich und Papagei ist das irgend so eine Gattung, keine Ahnung, wie das genau heißt. Aber bei so einem Zoo-Ausbruch quasi in der Gegend, in der wir arbeiten, sind die mal entflohen vor vielen, vielen Jahren und haben sich halt auf dem Klinikgelände in den großen Bäumen, die es da gibt, halt eingenistet. Und das sind wirklich über 1000 Stück von diesen
grünen Papageien. Die sind unfassbar laut.
Ja, ja, und die kann natürlich jeder sehen, wenn die existieren. Und da dachte ich mir auch so, was ist, wenn bei mehreren Geschichten von Patienten das irgendwie doch stimmt und wir tun denen einfach nur Unrecht.
Ja, hast du nicht, das hast du mir, glaube ich, mal erzählt, das war auch, ich glaube, in deinem Episode. Da hat so ein Patienten, der hat auf einer fremden Sprache irgendwas permanent an die Wand geschrieben.
Ja.
Und das hieß übersetzt Mein König.
Ja.
Weißt du, wie kriegst du die Geschichte noch zusammen?
Ich krieg die Geschichte nicht mehr ganz zusammen, aber es waren zwei Patienten, die quasi in der Geschichte dazugehören.
Mhm.
Und es gab quasi einen, der kam aus einem anderen Land, also irgendwie, ich glaube, ein arabisches Land oder so. Und der hatte wohl auch irgendwie sowas wie so königlich oder adelig irgendwie so Vorfahren. Und es gab, der konnte aber nicht wirklich sprechen, also der konnte kein Deutsch und der hatte auch keine richtige Stimme mehr. Aber es war nicht psychotisch bedingt oder sowas, sondern der hatte einfach nicht mehr die Anlage dazu sozusagen. Und auch sein Gedächtnis hat abgebaut. Man wusste lange nicht, hat der eine Schizophrenie? Ist das eine Demenz? Was ist das überhaupt? Mhm. Und es gab einen anderen Patienten, der mal Anwalt war und der tatsächlich auch die Sprache, die der Patient gesprochen hat, irgendwas Arabisches war es, glaube ich. Und irgendwie hat er quasi den als so einen Prinzen verkannt und quasi auch immer sich verhalten, als wäre das der Prinz. Und der hat dann immer an die Wand quasi dran geschrieben, irgendwas, was wir eben nicht lesen konnten, was dann halt eben hieß so, du bist mein König und dem quasi irgendwie so wie so Gebete oder sowas an die Wand quasi geschrieben hat. Und das war, also das hat in der Realität zwischen den beiden quasi gepasst.
Mhm.
Aber außenstehend dachte zuerst mal, okay, der ist verrückt und schreibt einfach irgendwas random an die Wand in einer Sprache, die es nicht gibt oder so, bis dann irgendwann herauskam, dass es erstens die Sprache gibt und dass es zweitens auch Sinn macht irgendwie.
Mm. Na, also wenn du den Kontext voll verrückt irgendwie, ne? So,
ja.
Wenn du dann halt so, es gibt immer wieder mal Momente, wo man sich ja fragt, boah, tut man dem Patienten vielleicht Unrecht? Gerade einfach, weil man halt auch so wenig über Schizophrenie-Psychose heutzutage weiß, weil es halt einfach noch so unerforscht ist.
Ja, und vieles davon hat ja auch einfach wirklich, ja, Realitätsbezug, sagen wir mal, nur dass es halt sehr intensiv verwertet wurde. Und zum Beispiel hatten wir auch mal eine Patientin, und da weiß ich leider nicht, wie es ausgegangen ist, die, wo immer gesagt wurde, sie hat eine Schizophrenie, eine paranoide Schizophrenie, und sie hatte halt die Wahrnehmung, sagen wir es mal, dass sie eben gestalkt werden würde von ihrem Ex-Ehemann oder so und dass auch die Autoreifen zerstochen wurden und dass der da Peilsender und sowas an das Auto angebracht hätte. Und dann, also das hatte sie dann halt irgendwie auch der Polizei erzählt und die Polizei hat sie dann per PKG, weil die halt so total verzweifelt mit Selbstmord und so gedroht hat, falls sich das nicht verändert, dann eben per PKG aufgenommen wurde. Und als sie das so erzählt hat, ich hatte mich halt mal so auch alleine mit ihr unterhalten, habe ich mir dann schon gedacht, so ja, irgendwie kaufe ich ihr das gerade schon ab. Also ich glaube nicht, dass das, also erstens glaube ich nicht, dass sie sich das ausdenkt, weil das war irgendwie auch noch so eine Sache, dass manche Kollegen oder eher die ärztlichen Kollegen auch unterstellt haben, sie würde das irgendwie extra dramatisieren, damit sie nicht entlassen werden kann oder so. Und es hat sich aber wirklich so echt angefühlt, als sie das erzählt hat. Und irgendwann hatte dann auch irgendwie die Polizei sie, glaube ich, zu einer Verhörung eingeladen. Und in dem Verhörprotokoll, was ihr dann zugeschickt wurde, standen dann auch so ein paar Informationen oder so drinne. Und da stand unter anderem, dass tatsächlich ein Peilsender am Auto gefunden wurde.
Oh Gott.
Und wo ich mir dachte, das ist vielleicht nicht ein, also das ist vielleicht kein psychotisches Erleben, sondern vielleicht passiert das wirklich. Und ich meine, es gibt ja Stalking-Fälle, in denen sowas halt auch einfach passiert.
Ja.
Und dir als Opfer wird dir halt schon oft nicht geglaubt oder das halt so in Frage gestellt.
Es ist auch so, ich glaube, so wenn du auch vielleicht psychisch auffällig warst oder psychisch krank bist, dann hast du automatisch halt diesen Stempel.
Ja.
Und wenn du dann halt wirklich dann halt irgendwie vorträgst, dass du glaubst, dass du gesorgt wirst und mit Peilsender und so, glaubt dir wirklich direkt keiner.
Ja.
Das ist, glaube ich, richtig schwierig. Aber dann, wenn dann im Nachhinein rauskommt, da wurde was gefunden, ja, dann fragst du das auch einfach alles komplett. Und das macht dich dann auch, ich finde es auch ein bisschen gruselig. Also
voll. Ja. Also total gruselig.
Ja, und wer weiß, vielleicht gibt es ja wirklich Patienten, die von der Regierung abgehört wurden. Und wir glauben es denn einfach nicht, gerade weil sie den Stempel Psychose bekommen haben, eventuell. Aber das ist halt so, kann man ewig drüber spekulieren. Wir hatten auch so einen Patienten letztens, der hatte noch nicht die feste Diagnose einer Psychose. Es war immer fraglich wahnhaft. Weil er auch erzählt hat, dass er, also es war auch jemand mit einer Alkoholabhängigkeit und mit einer Drogenvorgeschichte. Und er hatte mir dann halt erzählt, dass er halt bei seiner Wohnung rausgemobbt wurde. In dem Sinne, seine Vermieter, auch gleichzeitig seine Nachbarn, die wären bei ihm mehrmals in die Wohnung eingestiegen, haben Sachen entwendet und haben Rufmord betrieben, wo ich halt auch überlegt habe, kann vielleicht sogar sein. Vielleicht war der einfach, vielleicht waren die Nachbarn einfach, wollten den nicht da haben, konnten den aber vielleicht auch als Vermieter nicht kündigen und haben den einfach in den Wahnsinn getrieben und haben den terrorisiert. Weiß man nicht, vielleicht stimmt das ja. Ne? Aber wo wir auch nicht wussten, ist es vielleicht fraglich auch alles wahnhaft.
Ja.
Das ist halt immer so, es ist so ein schmaler Grat. Es ist total der Balanceakt. Also schwierig, sehr schwierig.
Ja, ich glaube, man muss da auch aus diagnostischer Sicht eben nicht zu schnell in den Kategorien denken. Nur weil jemand erzählt, da wird irgendwie abgehört oder irgendwie extra rausgemobbt oder so, muss das nicht heißen, dass es eine Psychose ist. Es kann auch sein, dass es halt tatsächlich irgendwie so ist. Aber oft passiert das halt schnell, weil man so ein Stereotyp im Kopf hat halt, ne? Wo man wirklich darauf achten sollte, dass das nicht passiert und das mehr überprüfen sollte, bevor man so eine Diagnose vergibt. Vor allem, weil ja in der Psychiatrie auch hauptsächlich mit Medikamenten gearbeitet wird. Und jetzt zum Beispiel die Frau mit dem Stalking, die hat auch Medikamente bekommen, die hat Antipsychotika bekommen, so, ne? Wo ich mir denke, hätte sie nicht nehmen müssen, also hätte sie nicht gebraucht. Das geht auch mit Nebenwirkungen natürlich einher. Es ist ein Eingriff in deinen Körper, also in dem ja einfach auf deinen Neurotransmitter, Hormonhaushalt und sowas, der verändert wird, Einfluss genommen wird. Und ja, so eine Diagnose kann dann eben dazu führen, dass du Medikamente nimmst, die du nicht brauchst. Kann ja genauso in der Somatik auch manchmal sein.
Ja.
Ja, wo wir irgendwie dabei sind, zu hinterfragen, ob die Realität immer so stimmt, wie wir sie wahrnehmen. Ich habe als Jugendliche super gerne die Sims gespielt. Und bei den Sims baut man sich ja irgendwie so eine Familie oder auch eine Einzelperson. Und man steuert ja dann das Leben von denen. Also man sagt so, okay, jetzt gehen die in die Schule, die sollen den und den Beruf machen oder die sollen sich was zu essen machen oder auf Toilette gehen. Das heißt, eine fremde Person, in dem Moment ich, steuere das Leben von meinen Sims-Figuren und sage, was die machen sollen, in wen die sich verlieben sollen und so. Und da dachte ich mir schon als Jugendliche immer so, was ist, wenn ich auch so eine Sims-Figur bin und quasi irgendwo über mir quasi jemand sitzt, der jetzt mir sagt, ich soll Hausaufgaben machen, ich soll Psychologie studieren oder so und ich bestimme das gar nicht selber, sondern ich bin in Wirklichkeit einfach nur eine Figur aus einem Computerspiel.
Du kannst aber froh sein, dass du noch nicht ganz brutal und schlimm umgekommen bist.
Ja.
Im Pool gelassen, ohne Leiter nach draußen, verbrannt, im Haus ohne Fenster. Ich glaube, wir kennen es alle, oder?
Ja, ich habe mich auch letztens gefragt, ob das meine sadistische Ader ist oder so, weil bei Sims 1, glaube ich, konnte man immer Schnick, Schnack, Schnuck mit dem Tod spielen.
Echt?
Wenn der kam und deswegen habe ich die Leute immer extra umgebracht. Also habe, ne, wie du gerade erzählt hast, zum Beispiel die Leiter aus dem Pool genommen oder die Küche so klein gebaut, dass man nicht vom Herd sich wegbewegen konnte, also verbrannt ist. Okay. So, dass dann halt der Sensemann kam und man Schnick, Schnack, Schnuck mit dem Sensemann spielen konnte.
Und wie oft haben die gewonnen?
Weiß ich nicht. Also manchmal habe ich gewonnen, dann durften die Figuren leben bleiben.
habe ich halt am nächsten Tag versucht, sie im Pool zu ertränken oder so. Und manchmal sind sie dann halt eben gestorben. Und dann sind die, das war Sims 1, dann konnten die als Geister zum Beispiel wiederkommen. Du konntest dann nämlich so ein Grabstein, ist dann an der Stelle, wo der gestorben ist, ein Grabstein gekommen. Und nachts teilweise sind die dann als Geister wiedergekommen. Da konntest du dich mit den Geistern unterhalten. Das fand ich irgendwie voll cool. Und jetzt denke ich mir so, okay, ich studiere Psychologie. Ich mag ganz gerne so dunkle Persönlichkeit und so. Habe ich da eine sadistische Ader? I don't know, vielleicht macht das auch derjenige, der mich als Sims-Figur steuert und ich kann dafür keinerlei Verantwortung übernehmen. So du ja. Okay. Ja. Okay, so viel zu uns.
Ja, so viel dazu. Habt ihr Annika ein Stück näher kennengelernt?
Ja. Aber ich würde sagen, wir kommen jetzt zum Ende dieser Folge.
Ja. Ja, hören wir hier an dem Punkt auf. Mhm. Wir würden gerne nochmal so eine Folge machen. Aber diesmal eher in so in die andere Richtung. Die Folge war jetzt mit schönen Geschichten, mit lustigen Geschichten. Wir würden aber eigentlich auch gerne mal unsere schlimmen Geschichten mitteilen. Vielleicht auch an die KollegInnen da draußen oder an angehende Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, die ja vielleicht gerne wissen wollen, wie gehe ich denn mit so einer Situation um, wenn ich dann angegriffen werde? Was passiert denn dann? Oder einfach so, dass wir vielleicht unsere Erfahrung auch mitteilen. Wie sind wir damit umgegangen? Was haben wir erlebt? Und was haben wir vielleicht getan, um solche Situationen auch für die Zukunft zu vermeiden? Mhm.
Oder was hätten wir in dem Moment auch gebraucht zum Beispiel?
Genau. Ja. Da wollen wir gerne nochmal eine Sonderfolge drüber machen, wenn ihr die denn auch hören wollt. Lasst dazu mal ein Feedback da. E-Mail, Instagram, Brieftaube, wie auch immer. Ja. Und genau, und unsere nächste Folge wird wieder eine ganz normale Folge werden mit einem psychischen Störungsbild, wo wir dann das Störungsbild erklären, auf Diagnostik und Diagnosekriterien eingehen, auf die Therapiemöglichkeiten und dann verabschieden wir uns.
Genau.
Und sagen auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Tschüss.